Hallo, hier ist Chaos Radio Express, das Off-the-Air Radio. Ausgabe Nummer 7. Am Mikrofon, wie gewohnt, Tim Pritlaff. Heute wieder mit einem interessanten Gespräch, aber auch natürlich mit interessanter Musik. Wieder ein Mix aus dem unstillbaren Vorrat der Creative Commons Bibliothek. Wir hören den ID-Mix 001 von Elliptic Digital Drive. Und wie immer findet ihr alle Links zu Musik und allen anderen Themen in den Lyrics der MP3-Datei dieses Podcasts. Ja, ich bin nicht alleine, sondern mit mir ist Markus Beckedahl. Hallo Markus.
Hallo Tim.
Markus ist auch CCC-Mitglied, aber vor allem bekannt durch sein Engagement über die Webseite netzpolitik.org, ein Weblog, was recht eifrig informiert über zahlreiche Vorgänge. Es gibt ja eine Menge zu berichten. Wo würdest du selber so die Schwerpunkte von Netzpolitik.org so sehen?
Ganz klar in Richtung freie Software, Open Source Technologien, freies Wissen, Bürgerrechte im Internet.
Ja. Das ist ja schon mal eine ganze Menge.
Auf jeden Fall.
Du bist ja auch auf dem kommenden Chaos Communication Kongress als Speaker vertreten.
Ja.
Wenn ich das so richtig sehe, bist du für 4 Vorträge eingetragen. Können wir mal kurz erwähnen. Der eine ist European Politics Concerning Digital Rights. Worum wird es dabei gehen?
Da geht es darum, dass auf europäischer Ebene verschiedenste Richtlinien in Arbeit sind, beziehungsweise schon fertiggestellt worden sind, die Bürgerrechte im digitalen Raum oder Freiheiten im digitalen Raum extrem gefährden. Und darüber wollen wir aufklären, wir wollen einen Überblick geben, dass es mehr gibt als nur Vorratsdatenspeicherung und Softwarepatente, wo man drauf achten müsste.
Der zweite Vortrag dreht sich dann auch konkret um Blogs, also auch um die Erfahrung, denke ich mal. Wie lange läuft Netzpolitik.org jetzt bereits?
In dieser Version seit 1,5 Jahren, so Vorläufer habe ich vor 3 Jahren gestartet.
Also in dieser Version, also unter der Domain Netzpolitik.org?
Unter der Domain Netzpolitik.org habe ich schon vor 3 Jahren über den WSIS berichtet, aber jetzt so in dieser Form umfassend seit August letzten Jahres.
Okay, da ist das Stichwort jetzt auch schon gefallen. WSIS ist dann das Thema vom dritten Vortrag, ein Review. Da gehen wir jetzt auch gleich nochmal stärker drauf ein und vielleicht dann nochmal... Bist du noch mit dabei, wenn es darum geht, Sony die Leviten zu lesen mit ihren Rootkit?
Die gescheiterte Einführungskampagne des Sony Rootkits. Wir geben da ein Review drüber.
Ja, das Stichwort ist bereits gefallen, WSIS. WSIS steht für World Summit on the Information Society. Tolles Wort. Was bedeutet das? Es ist eine internationale Konferenz ausgerichtet von der ITU, von der International Telecommunications Union, also dieser Verband aus allen alten Postunternehmen, wenn man das mal so ganz...
Nee, das ist eine UN-Organisation.
Mittlerweile.
Ja, war schon seit über 50 oder 100 Jahren. Also 50 Jahre gibt es die UNO. Ich glaube, die ITU gibt es schon ein bisschen länger.
Ja, genau, aber es war halt im Prinzip schon immer die versammelten Post- und Telekommunikationsunternehmen. Also Unternehmen waren es ja damals noch nicht, aber halt das, was bei uns irgendwie Deutsche Post war. Und gut, das wurde dann der UN unterstellt. Und worum ging es jetzt bei diesem World Summit on the Information Society? Das war ja nicht der erste.
Ja, das ist ein UN-Weltgipfel, diesmal zur Informationsgesellschaft. UN-Weltgipfel kennt man normalerweise von Kyoto, von Johannesburg und anderen, die sich halt um dringende Fragestellungen der Menschheit beschäftigten. Und im Jahr 2000 haben die Vereinten Nationen ihre Millennium Declaration vorgestellt. Das sind so für die nächsten 50 Jahre die Probleme, die man anpacken möchte auf internationaler Ebene. Hunger, Wasser, Informationsgesellschaft. Und da im Jahr 2000 die New Economy gerade so ihren Höhepunkt erreichte, hat man gedacht, okay, das Problem Informationsgesellschaft und die digitale Spaltung weltweit sollte man als erstes angehen. Und hat erstmalig einen zweigeteilten Gipfelprozess gestartet. Das heißt zweigeteilt, es gab zwei Gipfel, dem ersten im Dezember 2003 in Genf und jetzt den zweiten vor einem Monat in Tunis. Und Ziel war einerseits eine globale Vision einer Informationsgesellschaft zu entwickeln und zweitens Lösungen zu finden, wie man die digitale Spaltung weltweit zurückdrängen kann.
Wer nimmt jetzt an so einem Summit teil? Also was waren denn jetzt eigentlich woraus haben sich die Teilnehmer zusammengesetzt?
Ja, das Besondere an diesem Gipfel war, dass erstmalig ein sogenannter Multi-Stakeholder-Gipfel geplant und durchgeführt wurde. Multi-Stakeholder bedeutet, es gibt verschiedene Stakeholder. Bisher auf UN-Ebene gab es eigentlich immer nur die Regierung als den einen Stakeholder. Jetzt beim Thema Informationsgesellschaft dachte man sich, man kann eigentlich nichts ohne die Industrie weltweit beschließen. Die Industrie als einen Stakeholder, die eigentlich das Internet besitzt, die Leitungen besitzt.
Mittlerweile, genau.
Ja, und wenn man halt schon die Industrie an Bord holt, dann muss man natürlich auch die Menschen berücksichtigen, die sogenannte Zivilgesellschaft. Unter den Begriff Zivilgesellschaft fällt eigentlich alles auf UN-Ebene, was nicht Regierungen sind und was nicht Industrie ist. Also klassische NGOs, Wissenschaftler, Einzelpersonen, eigentlich ja der ganze Rest.
Und du warst dann sozusagen auch als NGO unterwegs?
Ja, ich war als Mitglied der Zivilgesellschaft in diesem Gipfelprozess involviert.
Ihr habt da so einen Koordinierungskreis gegründet, den WSIS-Koordinierungskreis, schon vor einigen Jahren.
Ja, da haben wir eigentlich alle Akteure in Deutschland, die sich mit dem WSIS-Prozess beschäftigten, auf zivilgesellschaftlicher Seite miteinander vernetzt und auch geschlossen gegenüber der Bundesregierung beispielsweise als Stakeholder sind wir da aufgetreten. Und gleichzeitig waren wir auf internationaler Ebene natürlich auch wiederum innerhalb der Koalition der NGOs der internationalen Zivilgesellschaft vernetzt.
Wird sowas dann eigentlich dann von der Bundesrepublik noch in irgendeiner Form gefördert? Also welche Mittel habt ihr da jetzt aufbringen müssen, um daran teilzunehmen?
Ja, Förderung gibt es da nichts. Da sind andere Länder wie Kanada oder Dänemark viel weiter. Wir hatten sozusagen die Ehre oder ich hatte die Ehre, von der Bundesregierung als Mitglied der Regierungsdelegation wenigstens so ein blaues Badge zu bekommen, wo halt Regierungsdelegation drauf stand, aber Fahrtkosten mussten wir selbst bezahlen. Da haben wir glücklicherweise die Heinrich-Böll-Stiftung gefunden, die halt für die Mitglieder der Regierungsdelegation aus zivilgesellschaftlicher Sicht, da waren wir fünf, die Fahrtkosten und die Hotelunterbringung finanzierte. Andererseits wäre es uns nicht möglich gewesen, nach Tunis zu fliegen.
Okay, das ist ja schon mal ganz hilfreich, wenn auch da ist noch förderungswürdig, zumindest so förderungswürdig ist, dass die Regierung sich dort etwas mehr anstrengen könnte.
Auf jeden Fall.
Naja, wie auch immer, jetzt hast du ja schon gesagt, also die Regierungen sind vertreten, die Firmen sind vertreten, die NGOs sind vertreten. In was für Kräfte und Interessen übersetzt sich denn das? Also wie muss man sich das vorstellen auf diesem Gipfel? Wer redet da eigentlich mit wem und werden da eigentlich Beschlüsse auf diesem Gipfel selber gefällt? Die werden doch eigentlich im Wesentlichen schon im Vorfeld ausgekungelt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also jedem dieser beiden Gipfel ging jeweils eine 2-jährige Vorbereitungszeit voraus. Während dieser Vorbereitungszeit gab es verschiedene Prepcoms, sogenannte Vorbereitungskonferenzen, die immer 2 Wochen lang gingen. Es gab vor jedem Gipfel 4 verschiedene dieser Prepcoms. Und da treffen sich halt alle Stakeholder und man redet halt miteinander, also die ganze Zeit 2 Wochen durchgängig Arbeitsgruppen zu einzelnen Themen oder Plenary-Sitzungen, wo dann halt hauptsächlich Regierungen miteinander reden. Und wenn man Glück hat als Zivilgesellschaft, darf man wenigstens auch mal dran teilnehmen oder vielleicht morgens mal.
Hast du da auch dran teilgenommen?
Ja, ich habe an den meisten teilgenommen, die in Genf stattfanden. Also Genf war halt relativ nah, konnte man erreichen, konnte man mit Schlafsack und Isomatte auch hinreisen.
Das ist ja auch so ein bisschen die Homebase von der ITU, ne?
Ja, genau. Wir haben auch größtenteils in der ITU getagt.
Okay. Ja, die Player. Ja, welche Kräfte und Interessen sind dort vertreten? Das haben wir versucht jetzt hier schon mal anzusprechen. Also wen siehst du denn da im Wesentlichen am Wirken?
Erstmal muss man unterscheiden, so, es gibt verschiedene Blöcke auf internationaler Ebene der Staaten. Da haben wir ganz klar die westlichen Staaten, Europa oder Europäische Union, USA, Kanada, Australien, die halt einen Block ergeben. Dann gibt es die Staaten der G20, das sind halt die aufstrebenden Schwellenländer wie Brasilien, Indien, China und so weiter. Und dann gibt es halt den großen Block der Entwicklungsländer.
Also Afrika. Und damit natürlich auch Tunesien als Gastgeber quasi selber.
Ja, Tunesien auch, ja.
Und im Bereich der Firmen, also treten die denn auch geschlossen auf?
Die treten hauptsächlich in Form ihrer Interessenverbände auf internationaler Ebene auf, Business Software Alliance oder International Chamber of Commerce, aber auch große multinationale Unternehmen wie Microsoft sind natürlich auch da mit ihren Lobbyisten vertreten. Bei Microsoft war es ganz interessant, die waren in der ersten Gipfelphase eigentlich kaum vertreten. Da konnten in die Gipfelpapiere noch Bekenntnisse zu freier Software durchgebracht werden. Jetzt so im zweiten Gipfelteil war halt die US-Delegation voll mit Microsoft-Lobbyisten und die haben halt alles in diese Richtung gut abgedeckt bzw. abgeblockt und verhindert, dass halt zu große Bekenntnisse zu freier Software und Linux und so weiter.
Sind denn da noch Bekenntnisse übrig geblieben?
Ja, irgendwo unter ferner liefen. Also die Gipfelpapiere jetzt, die waren noch nicht besonders spannend.
Okay. Naja, gut, das lenkt natürlich jetzt auch gleich über zu, was denn eigentlich dabei rausgekommen ist. Also welche Art von Beschlüsse sind dort tatsächlich gefällt worden, also teilweise im Vorfeld, was ist davon noch vor Ort abgesegnet worden?
Also wir müssen auch hier wieder die beiden Gipfel voneinander trennen. 2003 in Genf ist ein allgemeines Visionspapier, wie es die Regierung nannten, verabschiedet worden. Da stand mit blumigen Worten eigentlich geschrieben drin, dass man Internet eigentlich jetzt ins letzte Dorf in Afrika bringen möchte, dass die Informationsgesellschaft für alle da sein soll. Und im Endeffekt war es ein Minimalkonsens, worauf sich die ganzen Staaten dieser Erde geeinigt haben. Und wir sprachen halt davon damals, dass es halt alles andere als eine Vision ist, sondern mal schön, dass man drüber sich unterhalten hat. Und zwei Fragen.
Schön, dass wir mal drüber gesprochen haben.
Vollkommen ungeklärt beim ersten Gipfel. Die eine Frage war, auf einmal poppte das Thema Internet Governance hoch. Also wer kontrolliert das Domain Name System, was im Moment von ICANN kontrolliert wird? Die ICANN wird wiederum vom US-Handelsministerium kontrolliert. Also im Endeffekt haben die USA die Kontrolle über das Internet. Viele Staaten wollten da eigentlich nicht mehr mitspielen, sondern stellten sich halt so eine echte Weltregierung vor, so am besten unter der Ägide der ITU, die auch gerade irgendwie ein bisschen arbeitslos wurde, so durch Internet und so weiter. Ja, und die Frage des Internet Governance war ungelöst oder einfach heruntergebrochen, wie alle Medien es taten, ITU oder ICANN. Die zweite Frage war gelöst, ja, wie finanziert man jetzt die Verringerung der digitalen Spaltung, wenn man jetzt irgendwie innerhalb von 10 Jahren überall Internet hinlegen will, das kostet ja Geld. Da standen sich eigentlich auch so zwei Positionen konträr gegenüber. Das eine war, dass die westlichen Staaten unbedingt wollten, dass halt arme afrikanische Länder ihre Marktbarrieren verringern sollten. So, und Deutschland stellte sich vor, naja, wenn die das machen, dann kommt da vielleicht Siemens hin und baut die ganzen Kabel und Masten auf. Aber die wollen dann natürlich auch ihr Geschäft machen. Und auf der anderen Seite waren halt Vorschläge wie zum Beispiel ein Digital Solidarity Fonds, also ein weltweiter Fonds, womit man halt Entwicklungshilfeprojekte im IT-Bereich unterstützt. Und da beide Fragen ungeklärt waren, hat man halt sich entschlossen, gut, dann richten wir halt eine Arbeitsgruppe ein und hat zwei Working Groups on Internet Governance und Financing Mechanism unter der Ägide oder Kontrolle von Kofi Annan auf UN-Ebene aufgedockt. Und hat halt ja 1,5 Jahre beide Arbeitsgruppen werkeln lassen. Und die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppen sollten halt in das zweite Gipfeldokument jetzt einfließen, in das Tunis-Dokument. Und da ging es halt A, darum, eine kleine Evaluation, was man vor 2 Jahren beschlossen hat, B, halt eine Lösung der Frage des Internet-Governance und Finanzierungsmechanismen. Und bei beiden hat man eigentlich auch wirklich keine Lösung gefunden. Also das war das Enttäuschende dieses Gipfels. Andererseits auch wiederum irgendwie, ja, vielleicht auch ganz gut so, dass halt Fragen nicht letztendlich geklärt werden konnten, weil die Frage des Internet-Governance auf der einen Seite Kontrolle der USA, auf der anderen Seite Kontrolle, wenn noch China dabei ist, ist beides nicht wirklich schön so als Lösung. Und
ja, die Governance, da ist es ja auch alles sehr Buzzword geladen, was man so von so einer Konferenz mitbringt, wenn ich das so höre. Vielleicht nochmal kurz ein bisschen zurückspulen, auch um ein bisschen Verständnis für diese komplexe Materie zu erzeugen. Denn, also, du hast ja auch gerade wieder gesagt, das ist ja so ein sehr gängiger Begriff, der immer wieder herumfliegt, die Internetregierung. Und das wird ja dann auch nicht selten dieser ICANN zugeschrieben. Dazu muss man sagen, ICANN, ICANN steht offiziell zunächst einmal nur für Internet, was war nochmal das C? Assigned Names and Numbers. Also im Prinzip ist die Organisation ursprünglich mal mehr oder weniger ausschließlich dafür vorgesehen worden, um sowas wie Domains und IP-Adressenzuteilungen zu walten. Hat aber, ich weiß gar nicht wodurch, eine extreme Bedeutung bekommen, zumindest in der Diskussion. Das ist auch eine persönliche Wahrnehmung und ist auch eine Wahrnehmung, die ich so im Web immer wieder finde. ICANN ist sehr unter Beobachtung, es gibt da viel Diskussion in Blogs, es gibt sogar ein eigenes ICANN-Blog.
Ja, mehrere.
Sogar ein Podcast. Und ja, mehrere natürlich, klar. Also das ist auch ganz gut unter Bewachung, gut unter Beteiligung. ICANN selber ist durch einige Veränderungen durchgegangen. Ganz am Anfang gab es ja da auch diese Beteiligung der Netzbürger. Ich glaube, das haben sie am Anfang mal so reingeschrieben und sich nicht wirklich darüber Gedanken gemacht, was damit eigentlich ausgelöst wird. Das hat unter anderem dazu geführt, dass mal Wahlen abgehalten wurden im Internet, die ja dann hier für den europäischen Raum von Anni hier auch aus dem Club gewonnen wurden, der dann 2 Jahre lang in der ICANN mitgewaltet hat. Und jetzt ist so die Bedeutung der ICAN ein bisschen unklar, habe ich so den Eindruck. Welche Rolle hat denn die ICAN konkret auf der WSIS gespielt? Also waren die als Gruppe dort auch vertreten? Haben die da eine moderierende, leitende Funktion gehabt in irgendeiner Form?
Die waren, wenn, als Observer vertreten. Also Observer so wie Zivilgesellschaft, dass ICAN-Vertreter da ja auch anwesend waren, aber sie hatten da keine große Rolle.
Mhm. Dann vielleicht jetzt nochmal zurück zu diesem Governance-Ding. Also wer ist denn jetzt eigentlich die Internetregierung?
Ja, schwierige Frage. Also ICAN verwaltet das DNS-System, damit eigentlich das Herzstück des Internets. Gleichzeitig debattiert ICAN die Einführung von neuen Top-Level-Domains. Sehr viel Zeit nimmt im Moment die Diskussion um die XXX-Domain, XXX.
Porno, ja, nein, genau.
Genau, wo halt Staaten wie der Vatikan massiv irgendwie Lobbying betreiben. Das einzige Mal, dass ich mitbekommen habe, dass der Vatikan im Bereich Informationsgesellschaft sich international einsetzt.
Und sind die dafür oder sind die dagegen?
Die finden das nicht so toll.
Echt? Aber können doch eigentlich ganz froh sein, wenn der ganze Schmutz so dann eine definierte Top-Level-Domain geschoben wird.
Ja, wird er ja nicht, ne? Aber
nein,
das ist keine spannende Frage, aber die beschäftigen sich da jahrelang halt mit der Einführung von solchen Domains.
Mhm. Weil sie reden sich den Mund fusselig. Das ist wirklich unfassbar. Ich verstehe auch gar nicht, warum es ist. Ja, dabei gibt es so viele lustige Top-Level-Domains, die schon längst hätten mal da sein sollen.
Ja, genau. Aber das ist halt so eine spannende Frage immer. Wer hat das Recht, eigentlich neue Top-Level-Domains zu verwalten? Welche brauchen wir? Überlastet das ganze System das? Und ja, viele spannende Fragen oder nicht so spannende Fragen. Das Modell der ICAN ist eigentlich schon ein bisschen in Richtung Multi-Stakeholder gehen. Das heißt, man bindet schon Vertreter der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft ein. Allerdings, ja, alle Entscheidungen, die ICAN fällt, die laufen letztendlich über das US-Handelsministerium. Und wir haben noch eine weitere Diskrepanz. Es gibt so die ICAN-Mitarbeiter, also die ICAN-Bürokratie, die halt so sich eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt und ihr Geld dadurch verdient, ICAN zu managen. Und es gibt halt die größtenteils freiwilligen Board-Mitglieder oder Advisory-Committee-Mitglieder, die halt ja in ihrer Freizeit oder Arbeitszeit nebenbei mal zu ICAN-Treffen fahren und da was mit beschließen.
So, jetzt muss ich glatt ja nochmal willkommen heißen hier in dieser Sendung, weil ich habe nämlich jetzt gerade den Regler gefunden, mit dem ich deinen komischen Hall-Effekt ausgleichen kann. Bist nämlich gerade zweimal aufgenommen worden, wie ich das gerade festgestellt habe. Das klingt doch schon sehr viel angenehmer. Nochmal ein kleiner Test.
Ja, hallo.
Ah, toll, super, okay. Wunderwelt der Audiotechnologie, ich habe es schon mal gesagt. Podcasting ist auch ein Forschungsobjekt, zumindest hier bei uns. Jetzt muss ich erstmal wieder in die Spur kommen. ICAN, genau. Wohl diskutiertes Feld war natürlich auch die Rolle der USA. Das bezieht sich besonders auf die ICAN, denn zunächst einmal ist die ICAN als konkrete, reale Organisation derzeit ja immer noch eine Organisation nach kalifornischem Recht und untersteht mehr oder weniger dem amerikanischen, Handelsministerium. Da kann man natürlich lange darüber diskutieren, inwieweit da tatsächlich jetzt ein realer Bezug wirklich vorhanden ist und ob das wirklich für die tägliche Arbeit der ICAN relevant ist. Aber es gibt auf jeden Fall Bedenken. Und der Druck gerade aus Europa ist auch in den letzten Jahren stark angestiegen, weil man sich eben einfach die Sache nicht so aus der Hand nehmen lässt.
Ja, eigentlich nicht so aus Europa, sondern eher von Staaten wie China, Pakistan, Brasilien, die halt ja ihre nationale Souveränität in Gefahr sehen, wenn halt praktisch oder theoretisch das Internet aus den USA einfach mal in ihrem Land ausgeschaltet werden kann. Ich glaube, es gab so Fälle, als Afghanistan unter Beschuss stand, dass halt Afghanistan mal weg war aus dem Netz.
Ja, ich glaube, die .af, die lag dann auch mal bei irgendeiner amerikanischen Firma rum, und zwar meines Wissens auch schon
im Irak war dasselbe Problem.
Im Irak, genau, hatten wir das auch. Bei Serbien in dem Krieg weiß ich es jetzt nicht mehr so ganz genau, da ist auch irgendwas gelaufen, aber ich glaube, da haben auch die Serben auch ähnliche Spiele mit Top-Level-Domains gespielt. Also man merkt auf jeden Fall, das ist auch ein Ort, an dem Macht ausgeübt werden kann und auch Macht ausgeübt wird, und das ist sicherlich bedenklich. Und von daher gab es immer große Kritik an dieser Konstellation. Die USA, das ist so mein Eindruck aus der Berichterstattung, wie ich sie wahrgenommen habe, geht einfach nur so weit die Schritte mit, wie sie sich wirklich genötigt sieht. Weil das einzige wirkliche Druckmittel, was es gibt, meiner Auffassung nach ist der Split. So, also wenn man sich die Technik des Internets anschaut, wäre es ja heute schon problemlos möglich, mehrere separate Internets zu haben. Und zwar allein dadurch, dass man eben das DNS-System aufspaltet. In dem Moment, wo wir nicht mehr dieselben Root-Server benutzen wie alle anderen, hätten wir im Prinzip unseren komplett eigenen Blick. Man würde immer noch denselben IP-Adressraum benutzen natürlich. Auch das könnte man natürlich abspalten, aber das wäre wahrscheinlich eher unmöglich. Aber das DNS-System ist auf jeden Fall so eine Sache, wo was passieren könnte. Dass das konkret passiert, halte ich jetzt auch nicht unbedingt für realistisch. Aber es ist natürlich auch etwas, worüber die USA mal wieder nachdenken muss, weil sie kriegen derzeit sowieso eine ganze Menge Druck an allen Fronten. Merkt man ja auch in der Klimapolitik. Und an der Stelle bewegen sie sich dann eben doch. Inwieweit haben sie sich denn bewegt?
Eigentlich praktisch überhaupt nicht. Die USA sind tatsächlich der Meinung, sie haben das Internet erschaffen. Sie haben eigentlich die ganzen Hauptinvestitionen im Internet getätigt. Ihnen gehört eigentlich das Internet und deswegen wollen sie letztendlich die Kontrolle drüber behalten, beziehungsweise darf kein anderer die Kontrolle drüber haben, aus Gründen der nationalen Sicherheit. Die Europäer haben 3 Monate vor dem Gipfel auf der letzten Vorbereitungskonferenz versucht, einen Kompromissvorschlag in die Diskussion zu werfen, weil die Diskussion eigentlich ziemlich verfahren war mit den ganzen kritischen Ländern, die eigentlich so eine Weltregierung wollten, wo alle irgendwie Diplomaten hinschicken können, und den USA, die eigentlich alles alleine weiterhaben wollten. Und Das fanden die USA alles andere als amüsant, so, und haben halt eine globale Diplomatie und Medienkampagne gestartet mit Vorurteilen wie die UN will das Internet übernehmen und so weiter, und haben eigentlich alle auf Linie gebracht und haben bis zum Schluss sich standhaft gezeigt und eigentlich keinen Schritt bewegt. Und was wenigstens ein bisschen positiv war in der Debatte, die Europäische Union hat halt als Kompromissvorschlag unter anderem ein Global Forum on Internet Governance vorgeschlagen, was ursprünglich mal die Idee der internationalen Zivilgesellschaft war. Wir richten einen Multi-Stakeholder-Prozess ein, um diese Frage weiter zu diskutieren, um halt Fragen des Internet Governance in so einem Forum zu diskutieren und auch zu lösen. Und jetzt soll es dieses Global Forum on Internet Governance nächstes Jahr zum ersten Mal geben. Es ist noch relativ unklar, in welche Richtung sich das entwickelt, weil in diesen Gipfelpapieren mehr soll als muss Bestimmungen drinstehen. Aber es ist erstmal eine Chance, die Debatte weiterzuführen, und zwar in einem offenen Prozess.
Ja, das ist auf jeden Fall ein weites Feld mit der WSIS. Auf netzpolitik.org hast du eine sehr umfangreiche Live-Berichterstattung gemacht. Wie lange warst du eigentlich da? Das war eine Woche fast, oder?
Ja, ich war 8 Tage da. Der Gipfel selbst ging 3 Tage. Dann gab es noch 3 Tage Vorbereitungskonferenz vorher und einen Tag haben wir dann noch Urlaub gemacht.
Das war dann die Session mit Gilberto Gil und Richard Stallman?
Nee, das war donnerstags, so nach dem zweiten Gipfeltag abends.
Und dann haben die ein bisschen sich hingesetzt und die Klampfe gespielt.
Ja, Gilberto Gil hat Richard Stallman einen Preis überreicht in so einem kleinen Haus in Tunesien, wo halt ein Free Culture Workshop unter anderem finanziert vom brasilianischen Kulturministerium stattfand. Und Richard Stallman ist halt dieser Preis für sein Lebenswerk verliehen worden und da waren so 30, 40 Leute und auf einmal fingen die halt an zu singen. Also Richard Stallman fing an zu singen und Gilberto Gil war dazu die Gitarre am Spielen. Und
was hat er gesungen? Join us now and free the software.
Ja, da war ich gerade auf Toilette. Ich glaube, das hat er tatsächlich gemacht, aber ansonsten hat er noch...
Nein, nicht wirklich. Oh Gott,
so,
er ist auch gnadenlos.
Ältere Songs aus den 80ern, so politische Parodien auf Ronald Reagan und so weiter gesungen.
Okay, da gibt es auch Videos, auch auf netzpolitik.org verlinkt. Zuletzt vielleicht nochmal dazu, es gab neben dem eigentlichen Konferenzgeschehen auch eine ganze Menge Repression. Tunesien ist ja eigentlich ein Treppenwitz, dass diese Konferenz ausgerechnet in Tunesien stattfand. Tunesien hat, glaube ich, nicht zu Unrecht den Ruf, die stärkste Netzzensur zu haben.
Nach China.
Wie hat sich das konkret vor Ort so gezeigt?
Ja, also erstmal zu Tunesien. Das ist nicht nur das schöne Urlaubsland, das schöne billige Urlaubsland, was viele im Kopf haben. Tunesien ist eigentlich eine Diktatur mittlerweile. Seit 20 Jahren gibt es da einen Präsidenten an der Macht, sogenannten Präsidenten. Der hat sich auch gleich mal auf Lebenszeit ernannt und vor 2 Jahren von 99,8% der Bevölkerung nochmal bestätigen lassen, dass das okay war. Und damals 1987, als er an die Macht kam, hat er eigentlich ja die ganze Opposition zerschlagen, ins Ausland oder in die Gefängnisse gesteckt so und eigentlich alles assimiliert, was irgendwie da war an freien Gewerkschaften und so weiter. Und mittlerweile gibt's halt keine freie Presse mehr. Es gibt eigentlich kaum noch Opposition im Land. Die sitzen fast alle in Frankreich so, die es überlebt haben und noch nicht im Knast sitzen. Und ich weiß eigentlich auch nicht mehr so genau, wieso Tunesien irgendwie an die Macht kam diesen WSES-Gipfel bekam. Ich glaube, das lag daran, ein afrikanisches Land dürfte den organisieren.
Irgendeins muss es halt sein.
Bridging the Digital Gap. Und ich glaube, Tunesien hat einfach als erstes die Hand gehoben, wie das so auf internationaler Ebene ist, und gesagt, wir machen's. Und dann hat man's halt so. Und ja, und Tunesien war halt massiv die ganze Zeit schon in der Kritik, vor allen Dingen von Seiten der Zivilgesellschaft, dass halt ja so ein Land nicht Ausrichter dieses Gipfels sein kann, der eigentlich auch ein Gipfel der Informationsfreiheit werden sollte. Also, dass ein Land der Ausrichter ist, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden.
Und diese Freiheit hat auch vor Ort konkret gefehlt. Also Webseiten von Oppositionsgruppen, die sowieso gesperrt sind, waren auch, ich glaube, nochmal besonders unter Beschuss. Die Hotel-Internetzugänge waren, glaube ich, auch überwacht. Ich habe verschiedene Berichte gesehen, wo auch Journalisten permanent verfolgt wurden von Wagen und meinten auch, das wäre völlig normal, dass man eigentlich die ganze Zeit jemanden an der...
Ja, also erstmal, es war ein riesiger Sicherheitsapparat aufgebaut. So, ich habe noch nie so viel Polizei und Zivilgeheimdienstler irgendwie gesehen. Unmengen Straßensperren überall. Natürlich, die hatten auch ein bisschen Angst vor Terroranschlägen, so, aber ja, wir versuchten halt Veranstaltungen neben dem Gipfel, also zum Beispiel einen Alternativgipfel, den Citizen Summit, zu organisieren, wo halt uns vernachlässigte Themen in diesem Gipfelprozess wie Datenschutz, Privacy, Menschenrechte in der Informationsgesellschaft oder Zugang zu Wissen thematisiert werden sollten. Und wir fanden überhaupt keinen Raum in Tunis. Also das führte halt dazu, dass halt selbst internationale Hotelketten immer aus fadenscheinigen Begründungen kurz vorher absagten, mal waren Sicherheitsgründen, mal aus Baugründen. Und dann sollte halt am Montag vor dem Gipfel im Goethe-Institut nochmal ein letztes Vorbereitungstreffen stattfinden, wo auch der deutsche Botschafter mit hin wollte. Und als wir da ankamen, war halt das Gelände weiträumig abgesperrt Geheimpolizei. Und wir wurden am Betreten unseres Goethe-Institutes gehindert. Selbst der deutsche Botschafter durfte mit 2 tunesischen Oppositionellen nicht rein. Die tunesischen Oppositionellen, die dabei waren, sollten in Autos gezerrt werden. Und wir wurden immer weiter verfolgt. Und später gab es dann noch eine Veranstaltung zusammen, die Heinrich-Böll-Stiftung organisiert hatte. Das sollte halt so ein Treffen deutscher Zivilgesellschaft mit arabischer Zivilgesellschaft sein. Auch da dieselben Probleme, kein Veranstaltungsraum wurde gefunden. Dann hat eine unabhängige tunesische Frauenrechtsorganisation angeboten, in ihrem Hotel, in ihrem Büro zu tagen. Da fiel dann 2 Wochen vorher das Telefon, das Internet aus. So, und
Rein zufällig.
Rein zufällig, technische Gründe wahrscheinlich, wurde nicht geklärt. Und als wir dann da um 17 Uhr auftauchten, war auch das Gelände weiträumig umsperrt. Uns wurde erklärt, die Veranstaltung ist illegal und ja, das war halt, ja.
Tunesische Verhältnisse sozusagen.
Genau.
We'll be right back.
Ja, Chaos Radio Express. Wir berichten von WSIS, dem World Summit of Information in Tunis, in Tunesien, der vor ein paar Wochen stattfand. Und Markus berichtet hier gerade von seinen Erfahrungen vor Ort. Vielleicht als letztes nochmal so zu dem Aspekt Netzzensur. Was wurde dort, also was, wie hat sich das konkret gezeigt, was jetzt im Netz selber gesperrt war? Hast du das wahrnehmen können?
Also wir haben eine Woche lang eigentlich alles untersucht, was wir so finden konnten. Die komplette tunesische Opposition ist natürlich komplett gesperrt. Unser Citizen Summit, unser Alternativgipfel war gesperrt. Französische Medien wie Le Libération und so weiter sind komplett gesperrt. Reporter ohne Grenzen natürlich, währenddessen wiederum die deutsche Reporter ohne Grenzen Seite funktionierte. Bei Google konnten wir, wurden Suchabfragen wie Anonymizer geblockt. Also es war eigentlich eine sehr intelligente Zensur, alles eingekauft von einer US-amerikanischen Firma natürlich. Weiß ich jetzt nicht genau den Namen, steht auch auf netzpolitik.org. Und ja, im Endeffekt für uns war es weniger das Problem, rauszukommen mit SSH-Tunneling in den Westen rein, so, aber in Tunesien soll man schon verschwinden, wenn man halt irgendwie verbotene Seiten ansurft und so weiter. Und das ist echt eine sophisticated Filterinfrastruktur, die die da aufgebaut haben.
Nichts, was man sich für Europa in irgendeiner Form wünschen würde, aber leider finden sich hier auch immer wieder Politiker, die dem gerne, ja, dem gerne auch entsprechen würden.
Was ja, leider.
Ja, da haben wir ja im Prinzip auch schon so eine Überleitung zum anderen Thema, auf das wir hier noch zu sprechen kommen müssen. Stichwort hier, wieder so ein schönes politisches Buzzword, Data Retention oder auf Deutsch auch Vorratsdatenspeicherung. Das ist etwas, was in diesem Jahr neu aufkam. Also nicht, dass es wirklich in diesem Jahr erfunden wurde, aber das jetzt nochmal besondere Beschleunigungen in der Diskussion erfahren hat durch neue Maßnahmen auf EU-Ebene. Dort wird geplant, eine allgemeine Vorratsdatenspeicherung für Internetdatenverkehr einzuführen, europaweit, sodass alle, ja, das muss man sich mal vorstellen, alle Daten, die durchs Netz fließen, also alles, auch, also nicht nur übertragen wird, sondern auch nochmal gespeichert wird.
Ja, also es geht eigentlich um die Verbindungsdaten, also wer spricht mit wem, auf welche Webseiten surft man, wem schickt man eine SMS, mit wem jabbert man und so weiter. Also es geht weniger um die Inhalte jetzt im ersten Schritt, sondern einfach nur irgendwie die Logfiles speichern lassen. Und im Moment sieht es danach aus, dass halt mindestens ein Jahr sämtliche Telekommunikationsdaten, also Handydaten, ISDN-Daten und so weiter gespeichert werden. Und Internet mindestens ein halbes Jahr, wobei das halt offen formuliert ist. Bis zu 2 Jahre können das Regierungen machen. Für Polen gibt es noch einen extra Absatz. Die wollen das gleich 15 Jahre lang alles speichern. Und ja, das hat natürlich massivste Einflüsse oder ja auf verschiedenste Sachen. Also wie verhält man sich im Netz so, Datenschutz, die wirtschaftliche Frage ist halt eine andere, wer finanziert das Ganze und sehr komplexes Thema und steht am Mittwoch im Europaparlament zur Abstimmung.
Das heißt, also dort wird konkret darüber entschieden, ob die jetzt im ersten Schritt geplante Vorratsdatenspeicherung überhaupt eingeführt werden soll.
Ja, also wie auf europäischer Ebene immer ist es ein bisschen komplexer. Da gibt es einerseits den EU-Rat, wo die ganzen Justiz- und Innenminister drin sitzen, die halt nach den Terroranschlägen in London und Madrid und so weiter tierische Panik schieben und halt am liebsten alles überwachen wollen. Und die sind natürlich in den letzten Monaten vorgeprescht mit Maximalforderungen und müssen natürlich noch irgendwie, weil es ja noch sowas wie eine Demokratie in Europa gibt, das Europaparlament zumindest mal gefragt haben. Das Europaparlament hat so einen Bürgerrechtsausschuss, den Liebe-Ausschuss. Da hat man lange drüber debattiert und hat halt erklärt so, naja, was die EU-Minister wollen, das wollen wir nicht. Wir wollen was ganz anderes. Und hat halt eigentlich relativ konträre Forderungen aufgestellt, die auch nicht aus Bürgerrechtssicht okay sind, aber ja, immer noch besser als das, was die EU-Minister wollen. Ja, und dann haben sich jetzt die EU-Minister mit der sogenannten Großen Koalition im Europaparlament auf einen anderen Kompromiss geeinigt. Das heißt, mit den Sozialdemokraten und mit den Konservativen wurde das mal ein bisschen abgedealt, so leichte Entschärfungen so, aber im Endeffekt so weitestgehend die Maximalforderung.
Was kann man da jetzt konkret konkret gegen unternehmen?
Was kann man da konkret gegen unternehmen? Also am Mittwoch ist die Abstimmung im Europaparlament, wo halt dieser Kompromiss der großen Koalition mit den EU-Ministern sozusagen zur Abstimmung steht. Alternativ gibt es auch noch Anträge, zum Beispiel der Grünen, die halt einen Antrag gestellt haben, die ganze Richtlinie zurückzuweisen. Und es gibt halt Änderungsanträge aus dem LIBE, also dem Bürgerrechtsausschuss, die Richtlinie zu entkräften. Und das Hauptproblem ist, wie immer im Europäischen Parlament, es gibt ganz viele Parlamentarier, die alle ihre Spezialthemen haben und es gibt immer nur ganz wenige Experten, die in einem Thema drin sind und ihren Fraktionen, die eigentlich auch sehr vielfältig sind. So. Also da sind deutsche Konservative in der konservativen Fraktion zusammen mit irgendwelchen italienischen Konservativen und polnischen und die sind alle leicht anders so, bilden aber so eine Interessengruppe, weil alle irgendwie konservativ sind zum Beispiel. Was? Und die also, muss man halt überzeugen, beziehungsweise der muss man
auf welche Art, auf welche Art und Weise kann das erfolgen?
Also das Ganze wird ja wahrscheinlich Dienstag veröffentlicht. Es ist eigentlich noch einen Tag Zeit, bei seinem persönlichen Europaparlamentarier anzurufen, die darüber aufzuklären, dass sie eigentlich jetzt, ja...
Mein persönlicher Europaparlamentarier.
In Berlin gibt es, glaube ich, 5 Europaparlamentarier, aber als besorgte Bürger dort anzurufen und mal ein bisschen Wind zu machen, dass es nicht geht, dass halt das Europaparlament jetzt so eine Richtlinie verabschiedet, die halt den Datenschutz auf den Kopf stellt, die komplette Bevölkerung in Europa, 450 Millionen Bürger, unter Generalverdacht stellt und eigentlich der letzte... Also selbst der Industrieverband Bitkom spricht schon von dem Schritt in den Überwachungsstaat. Und wenn Bitkom das schon sagt, Bitkom, dann können wir uns dem auch anschließen.
Okay.
Das ist eigentlich nicht akzeptabel, was da beschlossen wird. Und ich vermute
Wobei ich glaube, deren Interesse doch weitgehend eher in den damit verbundenen Kosten.
Ja, also besteht, die Industrie soll für die ganzen Überwachungsmaßnahmen bezahlen. Das machen nicht die Verursacher, also die Regierung, sondern die Industrie soll das bezahlen. Wenn die Industrie das bezahlt, dann kommen letztendlich wir Verbraucher dafür auf. Also wir werden auch noch zukünftig halt höhere Telekommunikationspreise haben für mehr Überwachung. Und das ist nicht akzeptabel. Und da sollte man Bewusstsein schaffen bei den Europaparlamentariern, weil ich glaube nicht, dass ein Großteil der Europaparlamentarier überhaupt weiß, was sie am Mittwoch unter dem Namen Data Retention irgendwie abstimmen werden.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Das hat man häufiger schon gehabt, auch wenn man so mit Bundestagsabgeordneten mal gesprochen hat, als sie über die EU-Verfassung abgestimmt haben. Und wenn man so ein bisschen,
Ja, da hat keiner die gelesen.
Hat keiner gelesen und keiner wusste so ganz genau. Ich glaube, irgendein Presseteam ist mal rumgelaufen, hat mal so die 10 wichtigsten Fragen, die dort beantwortet werden, gestellt und die Leute sagen einfach, ja, das müsste ja eigentlich so und so sein. Das ging meistens komplett in die falsche Richtung. Und auf der anderen Seite, der große Aktionismus rund um die Verhinderung von Softwarepatenten auf EU-Ebene hat, glaube ich, auch gezeigt, dass es eben auch möglich ist, über das EU-Parlament Druck zu machen. Es ist also gar nicht so, dass die das einfach nicht wahrnehmen wollen, sondern ich glaube auch, dass es einfach so ist, dass das Parlament als solches gar nicht wahrgenommen wird von den Leuten in Europa und einfach niemand noch so richtig auf die Idee gekommen ist, denen mal die Hölle heiß zu machen.
Ja, also ein wichtiges Argument jetzt hier noch, wenn man halt seine persönlichen Europaparlamentarier anruft, also anrufen und Faxe schicken ist auf jeden Fall sinnvoller als E-Mails, weil E-Mails kann man schnell den Junkfilter schicken, ist zu sagen, das Ganze wird soll in der ersten Lesung eigentlich schon beschlossen werden. Also normalerweise hat man im Europaparlament oder in jedem Parlament mehrere Lesungen. Das bedeutet, zwischen jeder Lesung ist noch ein bisschen Zeit, das weiter zu diskutieren. Und weil es halt jetzt so einen Kompromiss der großen Koalition gibt, die halt die Mehrheit hat sozusagen und theoretisch halt dafür stimmen kann, soll das jetzt einfach mal ganz schnell ohne Debatte irgendwie durchkommen.
Genau, stört ja nur.
Und bei solchen wichtigen Entscheidungen, die massiv in die Grundrechte der europäischen Bürger eingreifen, ist es wohl das Mindeste, dass sie noch ein zweites Mal darüber debattieren und sich noch ein bisschen Zeit lassen. Also die Parlamentarier zumindest darauf hinweisen, dass eine zweite Lesung sehr wichtig und sinnvoll ist und im Interesse aller Bürger Europa.
Ja. Hintergrundinformationen zu dem Thema findet sich unter anderem unter dataretentionisnosolution.com. Das ist eine Informationswebseite, die bis November auch eine Petition vorgehalten hat. Die ist jetzt bereits geschlossen, wurde von 58.000 Leuten unterschrieben. Aber es gibt dort auch ein Wiki, wo man sich weiter informieren kann. Das solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Den Link packen wir natürlich hier auch nochmal mit rein in die Lyrics. Und ich denke, wir werden das Thema werden wir noch häufiger haben. Also nicht nur die Data Retention, sondern insbesondere dieser politische Druck, der über EU-Ebene ausgeübt wird, gerade auch um so Probleme, die unter Umständen nationale Regierungen haben, etwas durchzusetzen, zu umgehen, wie wir das beim elektronischen Reisepass auch schon gesehen haben und bei zahlreichen anderen Maßnahmen.
Also bei der Vorratsdatenspeicherung kann man halt noch erwähnen, der Deutsche Bundestag hat letztes Jahr in einem interfraktionellen Antrag komplett geschlossen die Vorratsdatenspeicherung abgelehnt. Das hat halt unsere Minister Zypris und Chili nicht davon abgehalten, auf europäischer Ebene das weiter voranzutreiben. Und jetzt kommt es halt über die europäische Ebene zurück. Und wenn diese Richtlinie am Mittwoch abgestimmt wird, dann wird sie übernächstes Jahr im Deutschen Bundestag sein. Und die ganzen Fraktionen, die sie damals abgelehnt haben, müssen sie jetzt implementieren in nationales Recht.
Genau, was haben wir mit unserem nationalen Parlament zu tun? Ja, Europa. Man will eigentlich nur noch seufzen. Letztes Kapitel in dem großen Seufzer, in dem großen Stoßseufzer ist Frankreich. Ich weiß eigentlich immer noch nicht so richtig, was da eigentlich gerade losgeht. Also vor ein paar Tagen brach so die Nachricht durch, dass in Frankreich auf nationaler Ebene ein Gesetz vorangepeitscht werden soll, was, tja, wie würdest du es formulieren, die Protokolle versucht zu unterbinden, die Daten, die in der Lage sind, Dateiinhalte, Medieninhalte, die ohne Digital Rights Management oder Watermarking oder ähnlichen Sachen versehen sind, zu unterbinden.
Ja, also ich habe es die digitale Katastrophe genannt.
Klingt noch sehr treffend.
Ja, und zwar geht es darum, 2001 hat es auf europäischer Ebene die sogenannte European Copyright Directive gegeben. Das ist halt die Urheberrechtsrichtlinie, vergleichbar mit dem US-amerikanischen DMCA, Digital Millennium Copyright Act. Und in Deutschland wurde das Ganze im sogenannten ersten Korb des Urheberrechts umgesetzt. Und mittlerweile gibt es ja jetzt den zweiten Korb seit schon einem Jahr. Und der wird auch nächstes Jahr uns noch mit beschäftigen, halt sozusagen die Korrekturen vorzunehmen. Und
Körperbeweise, Stress.
Frankreich selbst hat sich halt 3-4 Jahre Zeit gelassen mit der Umsetzung dieser Richtlinie. Und Frankreich ist gleichzeitig dadurch aufgefallen durch eine sehr liberale Rechtsgebung oder Justiz so im letzten Jahr. Zum Beispiel wurde einem Verbraucher Recht zugesprochen, der halt seine Mulholland Drive DVD nicht einfach so kopieren konnte. Der hat halt mit Hilfe der französischen Verbraucherschutzzentrale geklagt und Recht bekommen. Ein anderer Fall war, dass ein 22-jähriger Filesharer, der so einen Haufen Filme über sich zu Hause hatte, wieder vom Gericht irgendwie mit Bezug auf das Recht auf Privatkopie nach Hause geschickt wurde. Und da sind natürlich die Lobbyisten massiv aufs Parlament zugerannt und auf die Regierung. Und
haben gesagt, so geht das ja nun nicht.
So geht das nicht. Und jetzt soll im Schnelldurchlauf bis Weihnachten eine Gesetzgebung durchgebracht werden, die halt ja massiv von der Business Software Alliance, von Vivendi Universal, also so eine Mischung aus Bertelsmann und Telekom zusammen, größten Medienkonzern in Frankreich, und von Sagem, der
Sagem.
Ja, Sagem,
die mit den hässlichen Telefonen.
Französischen, mit C.
Ach so.
Sowas wie die französische GEMA halt massiv gelobbyt wurde. Und da gibt es halt einige Punkte, die halt eigentlich schon die Haare zu Berge steigen lassen. Man möchte halt verpflichtend durchsetzen, dass halt Software und Medienabspielgeräte DRM und Wasserzeichen implementiert haben müssen. Da gibt es so kleine Probleme mit freier Software, weil unter anderem GPL sieht nicht vor, dass DRM damit implementiert werden kann. Also es könnte halt zu einem Verbot von freien Media-Playern führen.
Es könnte so wie sich dieser Vorstoß zuerst einmal gelesen hat, so wenn das so jetzt Beschlusslage wäre, müsste man ja im Prinzip sofort HTTP, also eigentlich müsste das Internet sofort abgeschaltet werden.
Ja, also im Endeffekt Endeffekt muss man sich das so vorstellen, das ist halt natürlich ein feuchter Traum der Rechteinhaber, so, dass sie halt eigentlich ihre Maximalforderungen durchgesetzt bekamen. Mir ist jetzt der genaue Gesetzestext nicht bekannt, weil ich bin des Französischen nicht so mächtig, um das jetzt lesen zu können. Ist natürlich immer die Frage, wie kriegt man das letztendlich genau definiert in juristischer Rechtssprache? Und was ist darin eingeschlossen und was nicht so? Und ich kann mir schon vorstellen, dass die da Kollateralschäden irgendwie mit in die Gesetzgebung einfließen lassen, um halt weitestgehend so das abzudecken, was sie wollen, nämlich ja Mediaplayer aller Art irgendwie zu DRM zu verpflichten.
Ja, was natürlich auch insofern ganz interessant ist, als dass Frankreich ja auch eine extrem starke Open-Source-Szene hat, insbesondere genau in diesem Bereich. Also das VLC-Projekt ist im Wesentlichen von französischen Programmierern vorangetrieben worden. Also VLC, dieser freie Media Player, wo jetzt auch der HX264, der neue MPEG-4-kompatible Videocodec mitentwickelt wurde. Und schon durch die Maßnahmen der Softwarepatente-Gesetzgebung haben die sich extrem in ihrer Existenz bedroht gefühlt. Das geht natürlich jetzt alles noch einen Schritt weiter. Also wie man es auch dreht und wendet, an diesem Montag können wir irgendwie kaum schöne Nachrichten bringen.
Ja, es geht noch weiter. Also diese DRM-Pflicht ist ja noch nicht alles. Die wollen tatsächlich auch auf Ebene der Access-Provider durchsetzen, dass es ein Filtering stattfindet, dass man halt nicht mehr einfach so MP3s, sagen wir mal, per Mail verschicken kann.
Also mit Access-Internet-Service-Provider meinst du?
Genau. Mhm. Und zwar, ja, auf Ebene der Internet-Provider soll eine Filterinfrastruktur, eine Zensurinfrastruktur für halt, ja, MP3s, die halt nicht trustworthy sind, die halt nicht irgendwie DRM geschützt sind und so weiter aufgebaut werden, weil ja, sonst kann man ja immer noch weiter irgendwie MP3s zumailen, per Jabber schicken, File-Sharing benutzen und das ist halt ein massiver Eingriff in Grundrechte, weil da geht es um Zensur und das halt auch nur ja, um Rechteinhaber sozusagen zu schützen,
es auf ist Kosten wirklich,
der Allgemeinheit.
Es ist wirklich zum Heulen, Leute. Also es ist einfach, ihr da draußen merkt es doch einfach bitte mal. Es ist einfach nicht verhinderbar und man kann
doch, es ist kopieren. Verhinderbar. Also das Kopieren.
Das Kopieren ist nicht verhinderbar. Die Gesetze sind vielleicht noch verhinderbar. Das hoffe ich auch schwer, dass die verhinderbar sind, denn selbst wenn sie kommen, erzeugen sie einfach zunächst einmal Stress, aber ändern letztlich gar nichts. Wohin wir hinkommen müssen, ist eine neue Kultur zu entwickeln, mit dem freien Weiterleiten von Daten umzugehen. Da gibt es viele gute Ansätze, Creative Commons, allein schon, wie sich das hier wohltuend schon auf diesen Podcast auswirkt. So, also selbe Produktion wäre so vor 3 Jahren einfach schlicht nicht möglich gewesen, ohne nicht zumindest großen Stress zu riskieren. Und an der Stelle entstehen auch neue Sachen, entstehen auch neue Märkte, das mal so in Richtung der Wirtschaft auch mal gesagt. Vielleicht hört ihr ja auch mal zu, das wäre ja mal was Neues. Und man kann eigentlich nur noch mit dem Kopf schütteln bei vielen Sachen. Auf der einen Seite, weil sie so sinnlos sind, auf der anderen Seite, weil sie so viel Stress erzeugen, auf der anderen Seite, weil man auch eine ganz widerliche Boshaftigkeit dort hinteraus machen kann, die von den Firmen kommen, die einfach an nichts anderem interessiert sind als an ihrem persönlichen Vorteil. Und letzten Endes, glaube ich, bauen sie sich einfach selber Mauern, hauen sie sich ihre eigenen Brückenpfeiler weg, weil sie die ganze Kreativität, insbesondere in der Softwarelandschaft, zu niedermachen und irgendwann werden wir einfach von den Ländern überholt werden, die klug genug sind, diesen ganzen Scheiß nicht mitzumachen oder sich zumindest nicht sofort dazu zwingen lassen, alles mitzuspielen.
Ja, es ist eigentlich ein Kulturkampf, der da stattfindet zwischen ja, Old Media, New Media, zwischen neuen kreativen, innovativen Produktionsformen im Internet wie freier Software, Wikipedia, Creative Commons ja und den Alteingesessenen, die Angst haben, ihre Freunde und ihre Oligopole zu verlieren.
Ja. Ich habe schon als diese Softwarepatente angenommen wurden, also als es drohte, dass sie angenommen werden, gab es ja die Entscheidung ich glaube in Indien haben sie sich dann kurz bevor das bei uns ein Thema war, haben die so auch nochmal drüber nachgedacht, ob sie jetzt auch mal Softwarepatente einführen sollen und nachgedacht und dann so, eigentlich nö.
Das war aber nicht so einfach.
Das war nicht so einfach, ja. Ich weiß nicht, was letzten Endes sie dazu bewogen hat, aber bestimmt auch die Aussicht, schlicht und ergreifend davon zu profitieren, dass die anderen sich sowas zulegen und Indien natürlich auch als einer der wichtigsten Softwarestandorte mittlerweile auf diesem Planeten da einfach.
Du hast als Schwellenland eigentlich gar kein Interesse daran,
irgendwie
die Patentierung Patente von westlichen Firmen sozusagen in deinem Land zuzulassen. Ja. Weil
und wir sind auch ein Schwellenland, wenn es ums Internet geht. Also das,
ja, vor allen Dingen Deutschland hat auch relativ wenig Softwarepatente. Die meisten sind im Besitz von US- und japanischen Firmen. So. Und die sind dann die größten Profiteure.
Okay, ich denke, jetzt haben wir drei große Themen, oh, ist schon wieder viel zu spät, drei große Themen hier weitläufig diskutiert. Ja, auf netzpolitik.org bloggt Markus fleißig vieles dazu, findet auch auf www.ccc.de Hintergründe und natürlich auch an vielen anderen Stellen im Netz, die jetzt so ohne weiteres nicht aufzuzählen sind, zumindest nicht hier. Feedback in der Datei, im Feed. Feedback auch von euch ist nach wie vor erwünscht, entweder per Mail oder über unsere Chaos Radio Telefonnummer. Vielleicht auch mal ein bisschen Vorab-Feedback zu künftigen Themen. Da kommt schon das ein oder andere ran, was für Themen ihr euch so wünscht. Ich habe jetzt noch keine konkrete Liste gemacht, was als nächstes so kommen soll. Demnächst werde ich auf jeden Fall noch mal ein wenig darüber berichten, wie das hier ganz konkret mit dem Podcasting abgeht. Also mal ein kleiner technischer Blick auf Produktionsmethoden jenseits der großen Politik. Und natürlich, wie sollte es auch anders sein, in den nächsten Tagen verstärkte Sendefrequenz von unserer Seite, weil der 22. Chaos Communication Kongress vor der Tür steht, vom 27. bis zum 30. Dezember in Berlin am Alexanderplatz im Berliner Kongresscenter. Ihr seid alle eingeladen, dorthin zu kommen. Viele interessante Vorträge zu vielen wichtigen Themen. Wir möchten, dass ihr dabei seid. Und nein, es ist nicht nur eine Veranstaltung für Hacker, es ist eine Veranstaltung für alle Leute, die das Denken noch nicht aufgegeben haben, und wir möchten auch gerne mit euch zusammenkommen, um euch mitzuteilen, was unsere Erkenntnisse sind und um auch hören zu können, was eure Erkenntnisse sind. Ja, in diesem Sinne, ich bedanke mich bei dir, Markus.
Ja.
Und bei euch fürs Zuhören. Wieder mal ein längerer Podcast, aber wir haben es unter einer Stunde geschafft. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald.
Ciao.